Hallo, hier beim Antrommelcast. Ich bin Kai und auch Yvonne ist wieder mit dabei. Hallo.
Hallo.
Eigentlich stellt man ja die Frau zuerst vor. Irgendwie habe ich meine Höflichkeit gerade sonst wo gelassen.
Ach, das macht nichts. Dafür hast du diesmal meinen vollen Namen gesagt, was auch okay ist.
Ach ja, gut. Passiert halt manchmal.
Nee, ist ja auch in Ordnung, aber ich... Weißt du, dafür hast du meinen vollen Namen ausgesprochen. Guck mal, hast du dir Zeit gelassen nach hinten? Ja, ich rede Quatsch, das macht nichts.
Ah, ja, gut. Scheint so mein Hirn eingeschneit. Der Name ja auch nicht, aber okay.
Ja doch, es sind ein paar Buchstaben mehr, das ist doppelt so lang.
Ja, aber das dauert doch nur einen Bruchteil von einer Sekunde, bis das ausgesprochen ist. Aber ich glaube, wir reden gerade ziemlich dummes Zeug.
Ja, genau. Ich mache schlechte Scherze und du kommentierst sie auch noch.
Genau. Wir schauen uns natürlich eine neue Andromeda-Folge an, beziehungsweise eine neue alte Andromeda-Folge. Die sind ja inzwischen schon fast über 20 Jahre alt, beziehungsweise sind es so gut wie, also in 2 Monaten. Hau mal raus, was wir heute gucken.
Wir gucken uns heute die Folge Erzengel Gabriel an. Im Original heißt sie Starcrossed. Die Erstausstrahlung war am 30.04.2001 und die Erstausstrahlung in Deutschland am 2.01.2002. Autor war Eslai N. Ware und der Regisseur war David Very Smith. Es ist die vorvorletzte Folge der ersten Staffel. Wir nähern uns mit schnellen Schritten dem Ende.
Und wir haben auch einen Gaststar in dieser Folge.
Genau, den guten Daniel Jackson aus Stargate oder besser gesagt Michael Shanks.
Ich fand, ich habe ja immer mal wieder reingeguckt bei Stargate, aber das war einfach nie so richtig meine Serie. Irgendwie sieht er hier, ein bisschen erwachsener aus, habe ich irgendwie so den Eindruck. Weiß nicht, woran das liegt genau.
Ich weiß ja nicht, welche Folgen du geguckt hast. Am Anfang hatte er ja längere Haare, die ja so... halt wie der Film, dem Daniel Jackson. Irgendwann hat er sich die geschnitten und ich finde auch, da wirkt er in Stargate auch schon erwachsener und nicht mehr so naiv. Quasi kampferprobt gegen die Gua'uld. Da ich persönlich längere Haare mehr mag, ist das immer so ein bisschen für mich. Aber du hast recht, also er wirkt hier definitiv erwachsen und gut. Es gibt ja auch Anleihen ein bisschen zu Stargate, finde ich, in seinem Charakter. Die Thematik, wie der seinen Charakter sich laut dem, was er erzählt, ja auch beschäftigt. So die alten Sprachen und so. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung von Daniel Jackson.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Und ich glaube, das ist auch ziemlich absichtlich so eine leichte Anlehnung an den Charakter aus Stargate.
Ja, denke ich auch.
Genau, dafür fehlt leider der gute Ref in dieser Folge mal wieder. Und ja, so langsam können wir uns auch verabschieden, oder?
Ja, das dauert tatsächlich auch noch etliche Folgen. Also wir sehen ihn auch immer noch in Staffel 2. Ich glaube, mindestens die Hälfte der Staffel, ganz sicher bin ich mir gerade nicht. Aber wir werden ihn aber, glaube ich, generell nicht mehr so präsent sehen wie in den ersten Folgen. Weil die Make-up-Probleme, die der Schauspieler hatte, halt echt wohl nicht zu verachten waren.
Ja, genau. Wir hatten das schon mal erwähnt. Also der Darsteller des Rev, gespielt wurde der von Brent State. Und ja, der hatte leider Allergieprobleme mit eben der Maske und deswegen ist er leider früher oder später aus der Serie ausgestiegen, was ich jetzt schon vorab bedauere. Aber sag, wenn du sagst, wir haben noch ein paar Folgen mit ihm, dann freue ich mich umso mehr, dass wir die noch genießen können, wenn er denn eben da ist.
Ja. Genau. Ja, es ist ja immer so eine Sache. Er ist ja nicht der einzige Schauspieler, bei dem irgendwelche Probleme mit der Maske entweder zu Änderungen, glaube ich, teilweise auch. Mir fällt nur dazu kein Beispiel ein. Oder halt eben mit dem Rausschreiben des Charakters geändert haben, weil das so nicht funktioniert hat. Ein leichtes Beispiel wäre ja, und jetzt fällt mir peinlicherweise der Name der Schauspielerin auch hier nicht ein, die Darstellerin von Kes aus Voyager, sie hat ja irgendwann lange Haare, da hat sie ja die Ohrprothesen auch nicht mehr drunter an, wegen Make-up-Problemen.
Ja, sie wurde von Jennifer Lean gespielt.
Ach, zu meiner Verteidigung, Kes war ein Charakter, den ich nicht so mochte.
Ja, Cass mochtest du nicht. Ich mochte die ganze Serie nicht so gerne, aber...
Ja, das ist so ein anderes Thema, aber tatsächlich, also mein Problem ist halt so weit gegangen, dass ich mir irgendwann mal eine Staffelbox von einer Anime-Serie, ich weiß, wir schweifen gerade ab, aber ich bin auch gleich wieder auf dem Weg zurück, gekauft habe, und zwar der Serie Lady Oscar, weil ich die als Kind so dermaßen geliebt habe, und als ich die dann im Geschäft gesehen habe, ich so, oh, ich muss sie haben, und dann habe ich nicht mal die erste Folge gucken können oder vielleicht maximal die erste, weil ich dann feststellen musste, dass das dieselbe Synchronstimme ist. Das ist inzwischen besser, aber damals war es echt so, oh nee, das geht jetzt nicht, ich muss immer an Cass denken.
Ja, das Problem hat man häufig. Das habe ich ja immer wieder mit Santiago Ziesma. Das sage ich auch immer irgendwie wieder. Also mit Gregor habe ich schon häufiger Filme besprochen. Immer wenn der dabei war und ich dann kurz nicht auf dem Bildschirm gucke, dann weißt du genau, wen ich vor Augen habe, oder?
Ja. Ja. Das Lustige ist, ich habe letztens irgendwas, ich glaube, weiß nicht mehr, ob es ein Hörspiel war oder eine Serie, aber ich glaube tatsächlich ein Hörspiel. Jedenfalls war die Rolle von Santiago Ziesma ein Junge, und das ist auch was Älteres gewesen. Und ich habe das im Nachhinein halt gelesen und gedacht, okay, Mist, jetzt fällt mir die Stimme nicht ein. Da habe ich ihn auch nicht rausgehört. Aber inzwischen ist es halt so, weil ich habe zu oft mitbekommen in einem Drei-Fragezeichen-Podcast, ich glaube, es war die Zentrale, dass die haben öfters Folgen mit Santiago Ziesma gehabt. Und das ist mir vorher nie so bewusst gewesen, dass das die Stimme war. Ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, wie der Synchronsprecher heißt. Aber seitdem ist halt jedes Mal, dass wenn ich drei Fragezeichen-Folgen höre mit Santiago Ziesma, ich so, hallo SpongeBob.
Ja, genau, so geht's mir das auch. Ja. Und das ist bei so Filmen wie Armageddon ist das nicht so prickelnd. Das ist auch nicht so geil, wenn SpongeBob auf dem Asteroiden rumhüpft. Aber gut.
Nicht!
Ja, Patrick fehlt noch. Naja,
ja.
Wir reden ziemlich dummes Zeug, aber lass uns gleich mal einen Bogen schlagen, und dann sind wir auch ganz schnell wieder bei einem Asteroiden, aber hau erstmal dein Zitat der Woche raus.
Genau, aber ich wollte kurz noch was zum englischen Titel sagen. Der heißt ja Star-Crossed, und to be Star-Crossed bedeutet unter einem schlechten Stern stehen. Und Star-Crossed kommt auch in Shakespeares Romeo und Julia vor. Jetzt hört man wieder mein wundervoll nicht so tolles Englisch. From forth the fatal loans of these two foes, a pair of star-crossed lovers take their life. Whose misadventures pitis overthrows, thus with their deaths bury their parents' strife. Irgendwann werden uns Zuhörer weglaufen, weil ich englische Texte vorlese und meine Aussprache scheiße ist. Ja, und da geht's ja letztlich darum, das ist ein Prolog und wird vom Chor gesprochen, dass die Liebe der beiden halt unter einem schlechten Stern steht. Was, um mal kurz vorwegzugreifen, ein recht passender Titel für diese Folge ist.
Ja, das wird ja später interessant, obwohl es mal wieder ein bisschen abzusehen war, in welche Richtung diese Folge gehen wird. Und so eine ähnliche Folge hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal. Aber gut, eins nach dem anderen.
Genau, das Zitat. Ihr fragt, warum wir unseren Schiffscomputern normale Gefühle geben? Möchtet ihr wirklich ein Kriegsschiff im Weltraum wissen, das unfähig ist, Ergebenheit zu zeigen? Oder Liebe, ich fange nochmal von vorne an. Ihr fragt, warum wir unseren Schiffscomputern normale Gefühle geben? Möchtet ihr wirklich ein Kriegsschiff im Weltraum wissen, das unfähig ist, Ergebenheit zu zeigen? Oder Liebe? Unerschütterliche Loyalität. Bestimmung für ehrengrade Schiffe zum Schutz der Rechte von künstlichen Intelligenzen. NC-7309.
Ja, auch ein bisschen passend in Bezug auf die Folge, aber naja, erarbeiten uns das doch einfach mal so ein bisschen.
Genau.
Ja gut, wir waren eben so ein bisschen in trauriger Stimmung, dass wir irgendwann Rev verlieren und so, und deswegen umso besser gelaunt sind Harper und Trent zu Beginn, denn die sind offenbar auf einer Station gewesen und sehr, sehr gut gelaunt.
Ja, sie haben ein, also auf die Melodie eines Weihnachtsliedes ein Lied auf das Commonwealth umgedichtet und singen das. Und wir erfahren, genau, dass sie auf der Station Scheherazade waren, wo Papa mal wieder versucht hat, eine Frau anzubaggern, und ja, Dylan mal wieder die besseren Karten hat.
Ja, genau. Du hast gerade die Raumstation genannt. Und zwar, das ist zwar eine Anlehnung an Scheherazade, aber die Station heißt tatsächlich Scheheresade. Und das ist eine Anspielung auf einen Asteroiden, der am 8. September 1907 vom deutschen Astronomen August Kopf in Heidelberg entdeckt wurde. Und das passt natürlich auch ein bisschen zu der Station.
Ja, ich habe quasi Harpers Fehler begangen, den Trends korrigiert hat, den du jetzt korrigiert hast. Irgendwie voll die Parallele. Ich habe es auch abgelesen aus dem Transkript und habe leider Harpers abgelesen.
Ah ja, naja, halb so wild. Ja, also wie gesagt, die sind alle freudiger. Also die freuen sich einfach, dass diese Station dem Commonwealth beigetreten ist. Ja, ich weiß, jetzt sind eben nur so kleine Erfolge meiner Meinung nach und irgendwie die großen, die fehlen doch irgendwie noch, oder? Ist das nur so ein komischer Eindruck von mir, dass immer nur so klein Vieh in quasi dabei tritt?
Ja, ich glaube auch. Also ich habe diesen Eindruck auch, aber ja, wie du ja schon mal erwähnt hattest, wir sehen ja nicht so wirklich, wie diese ganze Welt jetzt aufgebaut ist. Und die Frage ist halt natürlich, gibt's da überhaupt noch große Welten, die nicht von den Magog überrannt oder von den Nietzscheaner versklavt sind? Vielleicht sind diese kleinen Schritte zwar nur kleine Schritte, aber mehr als nichts. Und vielleicht besser kleine Schritte, die den größeren Mächten zeigen, oh, guck mal, die haben sich schon zusammengeschlossen und die dann anlocken. Aber ja, es sind immer nur so kleine Welten, kleine Schritte.
Ja, gut, mir erschließt sich das ganze System noch nicht so ganz, denn die Andromeda ist das einzige Schiff, zumindest laut unseres Wissens, das im Moment dieses Commonwealths vertritt. Das heißt, je größer oder je mehr Mitglieder die jetzt aufnehmen, die Andromeda könnte die doch nie alle verteidigen, wenn irgendwie ein einziger Angriff mal auf irgendeine dieser beigetretenen Kolonien oder was auch immer diese Raumstationen fliegen würde, oder?
Ich sag mal so viel, genau dieses Thema wird am Anfang der zweiten Staffel in einer Folge auch angesprochen, wenn an Dylan herangetreten wird und er feststellt, ja, also wir und sind da und die Welten, die noch bei uns sind und nicht so viele Leute haben, ups, um es jetzt mal so auszudrücken. Die Thematik wird halt auch aufgegriffen, weil du hast vollkommen recht. Es ist schwierig. Die einzigen großen Verbündeten, die wir haben, ist der Zusammenschluss aus Jaguar und, ja, ich komme gerade nicht drauf, Mist. Die beiden Nietzscheaner, wo Prinzessin Elsbeth und der nette Mensch Nietzscheaner, den wir noch treffen werden, ich freue mich schon drauf, der von den Jaguar sich halt zusammengeschlossen haben. Das ist ihre größte Kraft. Ja, schade, wenn gerade die Hilfe braucht.
Ein bisschen schwierig im Moment noch. Und wie gesagt, das Worldbuilding ist merkwürdig. Wenn das eben so sein sollte, dass die Magog hier alles überrannt haben und einfach nichts mehr da ist, außer diese kleinen Splitterfraktionen überall verteilt, dann hätte man uns das doch irgendwie auch mal erklären oder sagen müssen. Also so erschließt sich einfach vieles nie.
Ja, ich glaube halt generell inzwischen eigentlich, also es ist so ein bisschen aussichtsloser Kampf, den Dylan da versucht. Ich weiß, das ist ihm, glaube ich, das ist jedem klar, außer Dylan. Vielleicht auch der Andromeda nicht so, aber ja. Mal gucken, wo uns die Serie diesbezüglich halt auch noch hinbringen wird.
Ja, genau. Wir werden mal sehen. Und wir gehen auch mal ein kleines bisschen weiter in der Folge, denn kurz darauf gibt's ja auch einen Alarm.
Genau, und zwar ist da ein Schiff namens, oder ein, das ist ein Passagierschiff, die Ekaterina, die ist auf dem Weg nach Scheherazade und die wird von restorianischen Terroristen angegriffen. Die Restorianer, denen sind wir ja bisher schon mal so ein paar Mal begegnet, das sind ja die, die unter anderem auch in der Folge mit Dylans Bruder vorkamen und die versuchen, Planeten, Welten auszulöschen, die Raumfahrt zu beenden vor allen Dingen.
Ja, genau. Also so eine Art Terroristenfraktion, so habe ich das verstanden.
Genau. Und das ist halt wirklich so, das, was die eigentlich wollen, die wollen dafür sorgen, dass die Raumfahrt nicht mehr existiert. Das hatten wir in der Folge erfahren.
Mhm, ganz genau.
Die Andromeda versucht auch, die Ekaterina zu retten, aber scheitert. Und das Schiff wird zerstört und wir erfahren erstmal, es gibt keine Überlebenden Und es waren halt 536 Passagiere, ja. Und die sind jetzt halt alle tot. Denkt man, aber dann wird ein Escape Pod, also eine Rettungskapsel, mir ist das deutsche Wort kurz nicht eingefallen, die wird bemerkt und ja, dann soll Trance erstmal zum Hangardeck gehen und medizinische Hilfe leisten.
Genau, da lernen wir auch gleich unseren Gaststar kennen und das ist eben der erwähnte
Michael Shanks. Entschuldigung, ich war abgelenkt. Irgendwann werde ich im Podcast vielleicht ganz furchtbar schreien, weil mein Bürostuhl sich verabschiedet hat. Also, ich habe das Gefühl, ich sitze gerade sehr tief, ja. Ich warte hoffnungsvoll auf den 22. Ab dann kann ich erst den neuen Stuhl, den ich mir ausgesucht habe, bestellen. Der ist momentan nicht bestellbar.
Ah, okay. Genau. Also Michael Shanks sehen wir jetzt hier in der Rolle und Trance möchte ihm helfen, aber er sagt, er bräuchte keinen Arzt oder keine medizinische Unterstützung, sondern eigentlich eher einen Mechaniker.
Ja, er sagt, ich brauche keinen Arzt, ich brauche einen Mechaniker und es mag an mir liegen, aber furchtbarerweise denke ich bei diesem Satz ständig an, ich bin Arzt, kein Mechaniker.
Ja, genau. Das ist so eine kleine Anlehnung vielleicht auch, ja. Genau. Ja, wir erfahren, er ist eben kein Mensch, sondern er ist ein Androide. Ja, und Harper checkt ihn auch durch und also während des Scans fällt Harper auch auf, dass Gabriel offenbar eine enorme Rechenleistung besitzt und das erklärt derjenige damit eben, dass er so eine Art Lehrer ist und sehr, sehr für alte Literatur zuständig war.
Genau, für alte Sprachen, alte Schriften und das hätte mich trotzdem stutzig gemacht mit der Rechenleistung, weil das klingt ja so wow. Aber das nimmt er ja quasi erstmal so hin und dann erscheint ja auch Romy auf dem Deck.
Genau. Ja, die ist ja vom ersten Moment an irgendwie hin und weg von ihm.
Ja, das stimmt. Und ich komme da in meinem Fazit noch zu, wie ich das finde oder nicht. Ich hatte da schwankende Gedanken zu. Ja, also, aber es geht ihr ja nicht nur so. Also man merkt es bei ihm noch nicht so direkt, finde ich, aber auch Gabriel ist begeistert von ihr.
Hier habe ich mich gefragt, was hat denn Romy eigentlich für eine Kleidung da an? Das sieht aus, als würde sie gleich irgendwo in einen BDSM-Club gehen.
Naja, vielleicht hat sie sich bei Beka bedient, hatte die nicht auch. Oh, nee, das war blau. Ja, es sieht ein bisschen aus. Ich finde aber auch, dass die Kleidung sie in dieser Folge extrem abgrenzt von ihren anderen Verkörperungen.
Und, ja, schon. Also sie hat so
das ist vielleicht auch so ein wichtiger Punkt, so ein bisschen.
Ihr Outfit sieht halt aus wie so ein Latex-Fummel. Also ich weiß nicht, wie man das ansonsten beschreiben soll. Und ich weiß nicht, ob Lexa Doig das wirklich freiwillig angezogen hat oder Also ich glaube, man wollte sie hier in so eine bestimmte Rolle auch irgendwie reinquetschen, so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, hat so ein bisschen Geschmäckle.
Naja, ich muss dazu sagen, ich fand es sah ein bisschen seltsam aus, aber diesen BDSM-Gedanken hatte ich tatsächlich nicht. Wahrscheinlich, wenn ich nochmal reingucke, nachdem wir aufgenommen hat, könnte das passieren. Aber ja, es sieht sehr interessant aus. Nochmal zurück kurz zu Gabriel und Romy. Gabriel merkt ja nicht direkt, dass sie ein Android auch ist. Sie sagt ihm das ja. Und finde ich interessant, weil ich habe mir halt bei der Folge mit der, jetzt stehe ich auf dem Stopp, bei der Pax Magellanic halt auch schon die Frage gestellt, hätte sie es nicht merken müssen und wurde sie ausgetrickst? Hier merken wir ja recht deutlich, die können das scheinbar nicht wahrnehmen. Obwohl eigentlich ja die Andromeda tatsächlich auch gewisse, ja ich sag mal, die kann ja quasi auch so ein Stresslevel oder so bei Menschen messen. Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal sehen. Und interessant, fand ich.
Ja, ich fand es auch interessant, dass sie das nicht erkennen kann, denn wir wissen ja eigentlich, sie hat hochentwickelte Sensoren, auch schiffsintern und eigentlich hätte sie das direkt merken müssen, dass hier ja irgendwie eine Art Strahlung vielleicht ausgeht oder dass es eben kein Mensch ist. Das haben wir in der Vergangenheit schon mal gesehen in einer Folge und hier wurde das jetzt komplett ausgeblendet.
Vor allen Dingen ist es ja, ich meine, sie weiß es ja in seinem Fall, also wissen wir ja nicht, ob sie vielleicht was wahrgenommen hat. Aber er merkt es ja auch nicht. Ich glaube nicht, dass er es vorgibt, sondern dass es tatsächlich nicht weiß. Aber ja, das ist interessant. Was ich in der Unterhaltung aber auch interessant finde, und das schleppe ich schon seit mehreren Folgen mit mir mit, so ein Gedanken, und dieser Punkt kommt jetzt auch nochmal. Wir haben ja den Schiffsavatar der Pax kennengelernt. Und es tut mir leid, wenn ich jetzt die Kinderfolge erwähnen muss. Aber in der Kinderfolge haben wir ja vom lebendigen Schiff erfahren. Da war ja in den Dateien die Daten, die woraus Harper dann den Avatar der Andromeda gebaut hat. Und das wirkt für mich zumindest auf jeden Fall in der Folge so, das sind halt Sachen, daran wurde gearbeitet, aber das war jetzt nicht unbedingt was Normales, was vielleicht oft eingesetzt wurde. Und das hat dann Harper gebaut. Für Dylan war es jetzt auch nicht so. Wir haben ja auch in der Pilotfolge, als wir noch 300 Jahre früher waren, haben wir keinen Schiffsavatar gesehen. Wir haben von Dylan nie irgendeine Reaktion gehabt im Sinne von, oh, wir haben einen neuen Schiffsavatar oder so. Dann sehen wir die Pax und die hat einen Schiffsavatar. Und es wird nicht angesprochen. Und es ist ja auch das Schwesterschiff. Okay, es war das goldene Schwesterschiff der Andromeda, aber wir sehen das Schwesterschiff und die hat einen Avatar und es wirkt irgendwie so normal. Und jetzt erzählt uns Gabriel in dieser Folge, er hat halt noch nie einen Schiffsavatar getroffen und er ist auch erstaunt davon, aber er sagt halt auch, ja, seit hunderten von Jahren sind Schiffsavatare nicht mehr gebräuchlich. Das heißt, sie waren ja irgendwann gebräuchlich und das ist für mich so ein bisschen ein Bruch, weil auf der anderen einen Seite wirkt es, wenn Harper sie baut, so wie, wow, sowas gab's noch nie. Und auch Dylan ist ja überrascht, sage ich mal. Aber jetzt stellen wir halt fest, ja, eigentlich ist es eher ungewöhnlich, dass die Andromeda vorher keinen Avatar hat. Jedenfalls keinen, über den mal irgendwie gesprochen wurde.
Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen. Und ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Kontinuitätsproblem. Mhm. Einfach wieder mal.
Genau, und ja, das wollte ich mal erwähnen. Weil, ja, es war ein bisschen halt interessant. So,
ja, Harper kommt noch dazu und ja, der scheint ein bisschen eifersüchtig direkt zu sein irgendwie.
Ja, am Anfang sagt er noch, bevor Homi kommt, er ist nur Mechaniker, so menschliches Händchen halten und so, weil Gabriel ja unter dem Verlust seines Teams, das mit auf dem Schiff war, leitet, ist nichts. Aber jetzt, wenn er die beiden sieht, ist er so, ich wollte gerade meine Fähigkeiten ausbauen im menschlichen Umgang. Und ich denke so, ja, Harper, ist klar, du bist alles, nur nicht eifersüchtig.
Ja, es ist auch ein bisschen mit der Brechstange hier gezeigt. Also, ja, er weiß ja eigentlich vermutlich, dass er eh keine Chance jemals bei ihr hätte, oder?
Das ist Harper. Der bildet sich ständig ein, er hätte Chancen bei irgendwelchen Frauen. Wir sehen diese Frauen auch teilweise. Oder sie werden beschrieben, wo ich mir denke, nee, Harper, und nicht zu ungut. Nicht so. Also, ich sag ganz ehrlich, wenn der anders wäre, hätte er vielleicht auch Chancen bei ihr.
Das heißt, er wird auch, um das mal ein bisschen vorwegzugreifen, in der gesamten kommenden Serie niemals irgendwie ein Erfolgserlebnis haben, oder?
Ich habe ja die Serie noch nicht komplett geguckt, aber ich habe ein paar Folgen der fünften Staffel nochmal wieder geguckt und ich kann dir sagen, es hat vielleicht nicht mit Romy geklappt, aber es könnte mit jemand anders klappen.
Ah ja, okay.
Vielleicht nicht so extrem und so, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, ob die beiden im Bett waren oder nicht.
Ah ja, okay. Naja gut, das bis zur fünften Staffel wird es noch ein bisschen dauern. Bis dahin haben wir das alle wieder vergessen, was wir jetzt gesagt haben. Genau, kurz darauf sprechen Romy und Beka an Bord der Maru. Beka ist da irgendwas am Rumschrauben. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, was sie dort tut. Aber ja gut, sie sprechen so ein bisschen über die Berechtigung des Daseins von KIs auf, wie gesagt, allgemein um deren Existenz und Beka erkennt offenbar auch, wie Romy hier spricht und zieht sie dann so ein bisschen auf. Ah, du bist ja verliebt.
Aber fandst du nicht auch, dass das irgendwie ein bisschen, also an dem, was Romy gesagt hat, hätte ich das jetzt nicht irgendwie ableiten können. Also vielleicht liegt das ja an mir, aber ich habe gesagt so, naja, also sie hat ja nicht Unrecht, aber sie hat ja im Prinzip, sie erzählt ja irgendwas, was Gabriel gesagt hat und daraufhin sagt sie so, ah, Gabriel hat gesagt und ich denke so, Ja, sie erzählt dir halt, was er gesagt hat. Also es war ja nicht irgendwie sowas anderes, wo das gepasst hätte, fand ich jedenfalls.
Es stand aber halt im Drehbuch.
Ja, ich weiß. Also ich finde sowieso so, also dass die beiden vielleicht so eine schnelle Anziehung haben, okay. Dass aber alle das so merken, aha. Ja, aber was ich interessant finde, ist an der Stelle, ist das ja auch, wo wir erfahren, dass heutzutage zwar das so ein bisschen schwierig ist mit Androiden, sie werden geduldet, sie werden gehasst und getötet oder sie werden sogar verehrt, aber in Romys Zeit war das halt ganz anders. Da war die, waren die KI, also die Androiden, die hatten dieselben Rechte wie und Pflichten wie Menschen, die waren gleichgestellt mit den anderen Wesen.
Ja, da ist halt die Frage, warum ist das inzwischen nicht mehr so? Wann wurde das geändert? Wurde das jemals erwähnt? Also bisher nicht, oder?
Nee, es wurde nicht erwähnt, aber ich kann es mir vorstellen, dass es vielleicht auch daran liegt, dass das vielleicht so ein Ding vom Commonwealth war und dass, naja, im Prinzip das Commonwealth ist weg und viele Leute das einfach nicht einsehen. Und ich meine, dann haben wir noch die Nigerianer, die sind da eh nicht so für. Ja, in der zweiten Staffel gibt's auch eine Folge, die sich mit dieser Problematik auf einen Planeten bezogen beschäftigt. Aber das gilt tatsächlich nur für diesen einen Planeten, zumindest laut Drehbuch. Mal sehen, ob das vielleicht eine Sache war, die auch woanders war. Aber da mag man keine Androiden.
Ja, interessant. Dann warten wir mal ab, ob sich da einfach von dem Aufbau der Welt noch irgendwie ein bisschen mehr erschließt. Wie gesagt, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, dass uns da noch ein bisschen was fehlt. Aber vielleicht wird es in der zweiten Staffel besser. Und du hast ja auch schon angekündigt, dass es dort deutlich, ja, ich sag mal, ein bisschen mehr Substanz bekommt, die Serie.
Ja, also ich habe mir, um das mal kurz zu sagen, ich habe mir jetzt halt vorgenommen, doch mal so ein bisschen vorzugucken, mehr, auch weil der gute Kai mir ja öfters Fragen stellt und ich dann hier sitze und denke, Mist, weiß ich gerade nicht. Wie man sieht, heute klappt das besser. Nein, aber ich fand tatsächlich die Folgen der zweiten Staffel, die ich bis jetzt gesehen habe, die meisten ziemlich gut, nicht alle super toll, aber ich fand sie definitiv gut und besser als das, was wir teilweise in der ersten Staffel gesehen haben. Also der Weg wird besser.
Ja, ich weiß, woran das liegt. Also in der zweiten Staffel haben Matt Kiene und Joe Reintgemeier nur noch 3 Auftritte, zumindest als Drehbuchautoren. Und das werden vielleicht diese paar Folgen sein, die nicht so gut waren.
Als ich die schon gesehen habe, ich muss dazu sagen, mir ist ihr Name sehr oft aufgefallen, weil ganz oft sowas wie, ich weiß gar nicht, was es war, Consulting oder so, aber ganz oft stehen ihre Namen irgendwo, ist mir aufgefallen. Nur, dass sie dann keine Drehbücher geschrieben haben. Die haben vielleicht erklärt das, dass sie nichts anderes gemacht haben. Sie waren halt daran beteiligt und manchmal war es so, oh, die haben so tolle Ideen. Ich weiß auch nicht mehr, wie das genau ist, wenn du irgendein Drehbuch umschreibst. Quasi, dass sie vielleicht irgendwas so dolle umgeschrieben haben, dass sie dann am Ende ihren Namen draufklatschen wollten. Oder, was wir ja zum Beispiel bei Star Trek auch öfters haben, dass sie am Ende gesagt haben, nee, das, was da noch übrig ist, bitte nicht meinen Namen draufstehen lassen.
Ja, die treten auch immer nur im Doppelpack offenbar auf. Ja. Also den habe ich noch nie einzeln gelesen, den Namen. Also weder den einen noch den anderen. Also die gibt's immer nur im Doppelpack offenbar.
Ja.
Also die Andromeda bekommt jetzt auch Besuch von 3 älteren Jägern der Banshee-Klasse, welche von so einem Admiral, von einer Admirälin, falls sie das Wort gibt.
Admiralin.
Ja,
ist ja so. Im Prinzip dasselbe, aber eine leicht andere Sprache.
Ja. Shura Ikasa nennt die sich und die ist im Auftrag der Freien Händler-Allianz unterwegs.
Ja, darf ich gestehen, dass Shura in meinem Kopf einen anderen Namen hat? Nennen sie liebevoll Osira.
Ach ja. Naja, ganz so bösartig ist sie aber doch nicht.
Nee, das ist richtig, aber ich weiß nicht, sie kam halt so an und sie war so wie, es sind nicht viele Gemeinsamkeiten, aber irgendwie war es so, ah ja. Und außerdem, hey, Osira ist, finde ich, von beiden Namen persönlich gesehen der Schönere.
Ja, irgendwas Gutes muss ja jede Person haben, aber gut, wer jetzt nicht weiß, um wen es geht, das ist auch absolut irrelevant jetzt für die Serie.
Genau, ganz andere Serie, ja. Aber hat was mit Handel zu tun.
Im weitesten Sinne, ja, genau. Ja, was will die denn jetzt an Bord? Was möchte die?
Ja, also erstmal erzählt sie von Bekas Bruder, der ist ja Spion für die und sie wissen, dass die Andromeda Restorianer jagt. Jetzt frage ich mich, liegt das daran, was er ihr von der anderen Folge erzählt hat oder hat er irgendwas da installiert? Das erfahren wir ja auch nicht. Aber sie erzählt halt, dass sie Daten hat von einem bestimmten Schiff. Ich glaube, das hat sie an der Stelle auch schon gesagt. Und genau, sie zeigt ihnen die Balance of Judgment. Das ist das restorianische Flaggschiff. Aber das ist auch ein Kampfschiff der Ehrengarde. Ein noch stärkeres als die Andromeda, denn es ist ein Raumschiffzerstörer.
Genau, richtig. Wrath of Achilles Klasse wird das Ganze genannt. Ja, faszinierender Name. Ja. Ja, genau, das soll ein sehr, sehr kampfstarkes Schiff sein und Dylan will sich aber eben von dieser enormen Größe, die dieses Schiff offenbar auch hat, das wird leider nicht so ganz ersichtlich in der Folge, auch später nicht einschüchtern lassen und er meint auch direkt, dass er dieses Schiff gerne zerstören würde.
Ja, also das, was Dylan da vorhat, das ist ja interessant, weil ich sag, das ist, wie heißt es so schön, mit Steinen auf Spatzen ziehen, ich glaube, es heißt anders. Aber ja, weil ganz ehrlich, die Andromeda ist stark, aber ich meine, die Andromeda selbst sagt ja, das ist voll der Brummer. Also,
ja. Also, dass die Andromeda stark ist, das zweifle ich inzwischen auch so ein bisschen an. Also
ja, okay.
Immer wenn es irgendwie zu Kampfaktionen kommt, erfahren wir, dass die Andromeda irgendwie unterlegen ist. Also entweder benötigt man irgendwie einen Trick mit der Maru, wie es auch in der Folge hier später wieder sein wird, oder ja, man bekommt irgendwie unverhofft Unterstützung. Aber die Andromeda selbst, also vielleicht war das vor 300 Jahren mal so, aber gezeigt wird uns das bisher nie so richtig.
Ja, so ein bisschen was wird uns aber auch tatsächlich in dieser Folge gesagt, weil an irgendeiner Stelle stellt die Andromeda ja auch fest, dass sie nicht so viele Fighter hat und auf jeden Fall nicht genug Fighter oder gar keine Fighter-Piloten. Das heißt, ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass die Andromeda stärker wäre, hätte sie eine volle Besatzung. Aber sie hat da halt so ein paar Hansel und Dillen und sich selbst.
Ja, natürlich. Aber wir erfahren auch später von der Balance of Judgment nicht, ob die irgendwie eine größere Crew jetzt an Bord haben.
Nee, die hat gar keine Crew an Bord.
Ja, deswegen ist es halt ein bisschen merkwürdig im Vergleich zu Andromeda jetzt wieder. Aber wie gesagt, es sind so wieder so typischen Logiklöcher, die in jeder Folge irgendwo auch ein bisschen drinstecken. Und da mag ich mich jetzt auch gar nicht so weit festbeißen dran, sondern ja, lass uns einfach mal ein bisschen weitergehen, wie es jetzt hier sich entwickelt.
Romy besucht Gabriel in seinem Quartier, der da ein Buch liest, beziehungsweise sie fragt ihn dann halt noch, ob es nicht einfacher wäre, wenn er einfach ihre Datenbank besuchen würde, weil die Bücherei halt nicht passwortgeschützt ist. Aber er stellt fest, dass er halt lieber lesen würde auf die ganz altmodische Art und Weise und finde ich auch ganz interessant. Also, dass er es so sieht, glaube ich ihm auch. Und ja, dann stellt sie halt auch fest, dass die Restorianer da sind und dass Dylan gerne von ihm wüsste, ja, ob er irgendwelche Informationen durch den Angriff für ihn hat. Die hat er leider, glaube ich, nicht. Also ich habe jetzt nicht gehört, dass er da irgendwas sagt. Er ist halt überrascht, dass Dylan das von ihm will, weil ihm sowas noch nie jemand gefragt hat.
Ja, das Ganze wirkt hier natürlich auch wieder so, als würde Romy ihn jetzt total anhimmeln. Und das scheint auch zumindest so auf den ersten Blick auf Gegenseite die Kai zu beruhen, aber das Ganze scheint eben nur deswegen stattzufinden, damit er das Vertrauen von Romy erhält, denn sobald sie aus dem Raum raus ist, klingt er sich auch mit so einem versteckten irgendwas Gerät in die Systeme der Andromeda ein, scheint auch Romy beziehungsweise die Andromeda so ein bisschen an der Stelle, was heißt das, zu unterbinden, dass sie mithören kann und setzt auch einen Funkspruch ab.
Ganz kurze Sache dazu. Er setzt ja so ein Teil an diese, ich sag mal, Kabel. Das sieht so ein bisschen, also mich hat's, fand ich interessant. Es erinnert mich so ein bisschen durch die Art und Weise, wie die aussehen, so an Nervenbahnen. Nicht, dass ich schon mal echte Nervenbahnen gesehen hätte, aber so, wie ich mir das halt vorstelle und aus Film und Fernsehen kenne. Das fand ich halt ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber ja. Ja, er überrumpelt sie und sagt dann Erzengel an Balance of Justice. und überträgt Daten und redet auch von der Zerstörung. Also er sagt nicht genau, wessen Zerstörung, aber er redet halt von der Zerstörung.
Genau, hast du gerade Balance of Justice gesagt oder Judgment? Ich habe vielleicht auch gerade nichts richtig mitgekriegt, aber wäre auch ein cooler Name gewesen, wenn du das gesagt hast.
Es kann sein, dass ich nicht versprochen habe, aber ich meinte die Balance of Judgment.
Ja.
Welch nuschelig auch.
Ja, fand ich auch interessant und ja klar, wir sind große Star Trek Fans und eigentlich fand ich das Ganze in Ordnung oder auch schön dargestellt, wie das da funktioniert und ja, das sieht so ein bisschen aus wie so Nervenbahnen und ja, spannend auf jeden Fall und auch wie das funktioniert und noch viel spannender, dass man mit einem einfachen Gerät hier die Bordelektronik der Andromeda so manipulieren kann, dass sie das nicht mitbekommt und dann auch über die gleichen Leitungen noch einen Funkspruch absetzen kann, wo auch niemand was mitbekommt von.
Ja, wobei, ich sag mal so, ich erinnere mich an die Folge mit dem Attentat, wo man Tier zum Mörder machen wollte mit den Fischwesen. Auch da konnte man ja recht leicht die Andromeda überlisten. Da hat ja dann auch was mit der Aufzeichnung nicht gestimmt und man hat ja dafür gesorgt, dass gewisse Dinge auf die Kampfpflanze reagieren. Gut, das ist die Kampfpflanze und nicht die Andromeda, aber auch da war ja die Aufzeichnung gestört und das war ja scheinbar auch recht leicht.
Ja, genau.
Sagen wir einfach, in 300 Jahren ist die Technik besser geworden.
Ja, also wie gesagt, der setzt diesen Funkspruch an die Balance of Judgment ab und hier erwähnt er jetzt die wahren Absichten, nämlich die Zerstörung der Andromeda.
Und dann folgt ja auch ein Gespräch zwischen Romy und Dylan, in dem wir halt Folgendes erfahren in kurz. Dylan vertraut Gabriel nicht und Romy Shora nicht.
Shora, nochmal kurz erwähnt, ist eine dieser, also diese Anführerin, diese Admiralin, die vorhin mit diesen drei Jägern ankam. Und jetzt gibt's auch, glaube ich, diese interessante Diskussion zwischen der Kern-KI der Andromeda und des Avatars. Und da ist auch irgendwie noch jemand dabei.
Die eigentlich, ja, genau. Also es ist die Andromeda, es ist die Holo-Romy und es ist der Avatar-Romy.
Ja, die unterhalten mit, diskutieren miteinander. Also das fand ich eigentlich ganz nett gelöst, denn die Andromeda erscheint nur auf so einem Monitor, ganz klein. Und dann steht auch dort eben diese Avatar, die Romy dort und dann noch die Holo-Projektion.
Genau. Ich finde halt auch das Gespräch echt interessant, weil hier wird uns halt nochmal gezeigt, dass sie zwar alle das Schiff sind, aber das heißt nicht, dass sie trotzdem alle dasselbe Wesen an sich sind. Also man merkt hier ganz deutlich, Romy ist verliebt, der Avatar, das Hologramm sind halt ganz deutlich so, nee, was machst du hier eigentlich? Und die sind nicht verliebt.
Ja, die ganze Szene erinnerte mich sehr an Star Trek, das Triumvirat irgendwie. Also so eine Diskussion war das irgendwie. So verschiedene Instanzen und Einstellungen, die miteinander diskutiert haben.
Das stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber ja. Aber ich finde die Szene so toll. Das ist auch, also das ist eine der Folgen, die ich halt gesehen und an die ich mich relativ gut erinnern konnte. Und ich konnte mich halt unter anderem auch an diese Diskussion erinnern. Und ja. Das ist halt, ich finde das richtig gut. Später finde ich es noch interessant, wenn sich Romy mit Harper unterhält, da komme ich dann zu. Aber ja, man merkt halt so, sie ist verliebt und die anderen so, nee.
Ja, genau. Aber Romy will ja gar nicht so richtig mit den reden lassen. Also die ist full in love, würde man sagen, und weist die beiden irgendwie auch in ihre Schranken und lässt sich nicht reinreden und geht einfach weg. Aber kurz darauf, bei Gabriel erwischt sie ihn ja bei einer bestimmten Aktion.
Genau, er liest ihre
Logbücher.
Ja, ihre Datenbank. Ja, genau, die Logbücher. Und er lenkt da aber auch relativ schnell ab, indem er halt darauf kommt, so von wegen so, ja, was du alles Interessantes passiert oder erlebt hast und was du wirklich in einer Sonne und so. Und er versucht halt auch eindeutig hier sie abzulenken. Ich finde, es klappt nicht hundertprozentig, aber irgendwie so ein bisschen schon.
Ja, genau. Also es ist natürlich eine Anspielung auf diesen Flug der Corona in der Folge D-0. Und ja, also Romy sagt, dass Dylan ihn auf eine nahegelegene Raumstation bringen möchte und dann auch die Balance of Judgment angreifen möchte. Und Gabriel ist auch nicht so richtig damit einverstanden und versucht dann Romy auch umzustimmen.
Ja, er meint, ja, er könnte ja auch helfen, weil er hat ja viele Bücher auch gelesen über Kriege und Kampfstrategien und so. Er könnte helfen, er hat das gelesen, er hat das dadurch erlebt. Und ja.
Ja, genau. Und es scheint kurz so, als würde Romy so ein bisschen klarer werden. Und dann zieht er sie aber an sich ran und küsst sie. Und dann steckt er seine Hand hinten so in diese Kabel nochmal rein.
Ja.
Und ja, dann passiert ja was sehr Skurriles.
Ja, wir sehen dann KI-Sex.
Ja, ich würde es fast nennen, und so sah es für mich auch, Cybersex.
Ja, das ist richtig. Das war auch mein erster Gedanke. Ich habe mir dann aber irgendwie doch KI-Sex aufgeschrieben, weil das ja im Prinzip das Ähnliche. Also die beiden sind ja auf dieser Datenbankebene, in die Harper auch kommen kann. Und das ist ja im Prinzip so in Romy drin, in der KI. Deswegen passe ich fast irgendwie beides. Also die beiden KIs haben Sex und nicht die Körper.
Ja, genau. Das wollte ich auch mal kurz ansprechen. Also können die überhaupt so eine Art körperliche Liebe praktizieren? Also wenn das jetzt zum Beispiel zwischen Dylan und ihr passieren würde, oder weiß man da jemals mehr davon? Oder passiert das nur eben auf dieser Cyber-Ebene? Hast du da eine Ahnung? Oder wird das nur hier einmal gezeigt und danach nie wieder?
Bisher kann ich dir das so genau nicht sagen. Also ich weiß nicht, wie genau. Obwohl ich habe das Gefühl, dass zumindest Romy anatomisch korrekt sein könnte, weil sie ja recht am Anfang, nachdem sie den Körper hat, gibt, wo sie sich anguckt, im Monitor, nicht im Spiegel, und wo Harper dann kommt, wo sie ja auch sagt, ich hoffe, du hast an bestimmten Stellen Handschuhe getragen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht sehr anatomisch korrekt ist. Wir wissen es natürlich nicht bei Gabriel, ich habe keine Ahnung, aber ich kann dir nur sagen, dass Data Sex haben kann, aber das ist das falsche Franchise.
Ja, das hätte ich auch gewusst, aber
Weiß.
Genau, aber gut, die beiden sind beschäftigt und ja, wie soll es anders kommen? Natürlich taucht genau jetzt die Balance of Judgment auf und greift die Andromeda an. Und offenbar sind auch sämtliche Verteidigungsmaßnahmen plötzlich deaktiviert und so muss die Andromeda jetzt fliehen.
Genau. Aber aus dem Slipstream kommt halt zuerst ein restorianischer Zerstörer und noch nicht die Balance. Aber Dylan weiß halt schon genau, ja, Romy soll Gabriel halt finden. Und dann wird Shuras Flotte oder zumindest ihr Schiff von dem restorianischen Schiff angegriffen, beziehungsweise es stellt sich dann raus, dass das dann die Balance of Judgment war. Die hat sich da irgendwie versteckt und Dylan stellt halt fest, dass er sie erwartet hat und sie versuchen durch den Slipstream abzuhauen. Abzuhauen versucht übrigens auch Gabriel, aber Romy sagt ihm, dass die Escape Pods nicht funktionieren. Ja, und er will halt, dass sie ihn gehen lässt und sie fragt ihn halt im Prinzip, ja, warum? Weil wir gleiche Lebensformen sind und er meint halt nur so, ja, dass sie es halt einfach nicht versteht und sie denkt, dass sie es versteht, weil sie denkt, dass er ein Restorianer ist, der mit der Balance of Judgment zusammenarbeitet, aber er stellt fest, nee, ich bin die Balance of Judgment. Ich bin ihr Schiffsavatar.
Genau. Das war mir hier leider schon klar an der Stelle. Denn, wie gesagt, wir hatten erst vor ein paar Folgen die andere Episode mit diesem Doppelgängerschiff der Andromeda. Und ja, diese Pax Magellanic, glaube ich, hieß sie. Da hatten wir eigentlich fast genau dieselbe Story gehabt.
Ja, mehr oder weniger. Am Ende geht's ja da auch noch mal rum, so in der letzten Szene. Und ja, wir haben hier schon wieder, scheint es, ein durchgedrehtes Schiff.
Ah, ja. Also Romy bringt Gabriel dann auch zu Harper und ja, der wird erstmal das Kommunikationssignal irgendwie unterbrechen jetzt hier.
Harper meint dann auch noch, ja, ruf damit zu Hause an, Matahari.
Ja, genau.
Und aber Gabriel sagt halt auch in der Szene, ja, nicht er war das. Also er selbst, sondern er war es halt. Also not me, him. Und ja, weiß ich nicht, warum ich gerade das Bedürfnis hatte, das auf Englisch zu sagen. Na, jedenfalls, er sagt halt ganz deutlich, dass er es nicht war, sondern halt das Schiff, und er teilt das hier ja. Hier ist ja die Teilung viel strenger als bei Romy und bei der Andromeda. Und bei der Pakt mit Jelanik und Jill haben wir im Prinzip eigentlich immer nur den Avatar gehabt. Wir haben ja nie, weil die KI ja defekt war, die KI des Schiffes gesehen. Also die Frage ist, wie ist da, okay, wir haben sie später gesehen, und aber die Frage ist, war da vielleicht auch irgendwie eine Trennung oder nicht? Und ich habe aber auch das Gefühl, inklusive Romy glaubt ihm erstmal keiner.
Ja, genau. Ja, gut, es ist auch schwierig. Also ich hätte jetzt auch meine Zweifel als Captain irgendwie, was ja hier so abgeht. Naja, gut. Dylan überreicht dann diesem einen Typen, wie heißen die noch, die da mit diesen...
Polk. Also das sind die von der FTA, dieser Freien Handelsallianz, und der Typ, mit dem er redet, ist Polk.
Ah, genau. Der hat so ein interessantes Tattoo irgendwo um die Augen rum oder so eine Malerei. Das hat mich so ein bisschen an Chakotay erinnert, und an den wollte ich eigentlich überhaupt gar nicht denken.
Wenn es dir hilft, das hatte Shura auch.
Ja, genau, aber da sie ist ja eine Frau, also dann.
Erinnert sich das weniger an Chakotay, deswegen wollte ich das erwähnen, damit du Chakotay vergisst.
Ja, immerhin hat er kein Krafttier oder so dabei oder hat irgend so ein Gefasel rausgehauen. Naja, meine überreicht ihm auf jeden Fall dieses Gerät, mit dem man sein eigenes Schiff als ein anderes erscheinen lassen kann.
Genau, das haben wir ja auch schon mal gesehen. Da haben wir, glaube ich, so getan, als wäre die Maru ein anderes Schiff, also in dem Fall die Andromeda. Stehe gerade auf dem Schlauch, wie es hieß.
Spurvergrößerungsgerät wird es, glaube ich, genannt.
Ja, stimmt. Ich habe hier halt nur den englischen Titel, und der lautete Footprint Magnification System.
Ah ja, okay. Naja, ist sehr frei übersetzt, und wenn man das einfach so hören würde, könnte man mit dem Titel auch überhaupt nichts anfangen. Ja.
Nee.
Genau, aber ja, irgendwie der Plan gelingt ja nicht so richtig.
Nee, genau. Also erstmal muss man hier noch kurz festhalten, dass Polk halt ganz deutlich sagt, dass er das nicht für Dylan macht, wenn er ihm hilft, sondern halt für Shura, und ja, aber er macht es dann halt. Und dann sehen wir Gabriel im Maschinenraum, der mit der Balance of Justice kommuniziert.
Judgment.
Und ihr, ich hab's nicht damit, ne? Der mit der Balance of Judgment kommuniziert und ihr halt Informationen gibt über die Strategie beziehungsweise die Waffen und alles der Andromeda. Und dann sehen wir Romy und stellen halt fest, okay, das war eine Falle, also da habe ich mir auch vorher irgendwie gedacht, dass es unwahrscheinlich ist, dass er jetzt die Möglichkeit hat zu funken. Und Romy meinte, da er sie fragt, wie es war, ne, ich hätte es dir geglaubt, aber ich bin ja auch dumm. Hm. So dieses typische eingeschnappte Mädchen-Klischee. Und ja, genau. Ja, aber er versucht ihr eigentlich halt nochmal, ja, zu sagen, ich wollte das halt nicht. Er musste sie anlügen, weil es eine direkte Order von ihm war, und der kann er halt nicht widersprechen. Und er meint halt auch, dass Romy ihn gemocht hätte, also die Balance, in der alten Zeit, aber er hat dann halt so viel Dunkles gesehen, und er wollte eigentlich nur seinen Befehlen folgen und hat halt, ja, versucht, Gutes zu machen, aber ist halt immer weiter abgestürzt.
Ja, genau, also wir erfahren jetzt hier auch, dass dieses Schiff an sich verrückt geworden ist, und das muss wohl irgendwie damit zusammenhängen, als der Captain und die ganze Crew irgendwie abgeschlachtet worden waren. Da habe ich mich gefragt, wieso stirbt da immer die ganze Crew? Das hatten wir bei der Pax Magellanic auch schon erfahren. Da sind offenbar die ganze Crew ist ja irgendwo runtergeflogen zu einem Planeten und sind alle gestorben. Und hier ist es auch nur das Schiff übrig. Also wie gesagt, die Parallelen sind doch sehr ähnlich.
Ja, und also ich sag mal so, ich könnte mir jetzt bei der Balance zumindest vorstellen, also dass die wahrscheinlich ursprünglich auch mal beschädigt war und anders halt wie bei der Pax nicht alle irgendwie auf dem Planeten waren oder so zum Beispiel, sondern dass halt das Schiff großen Schaden hatte und vielleicht ging ja auch die Lebenserhaltung kaputt oder so. Klar, dass dann halt das die KI immer noch überlegt. Und ich denke mir halt so, ja, kann ich mir auch vorstellen und glauben, wenn ich mir halt diese Schlacht ansehe gegen die Nietzscheaner am Doppelstern und so, wo ich mir denke, naja, also da ist halt schon, die haben halt keine Verletzten, also keine Gefangene machen wollen, sondern die haben halt versucht, die so größtenteils auszurotten. Deswegen macht's für mich schon irgendwie Sinn, dass das sein kann, einfach weil ich mir vorstellen kann, dass der Angriff durch die Truppen zu stark waren. Vielleicht wurden sie ja auch von Magog überfallen oder so. Oder wie gesagt, einfach ist es irgendwas kaputt gegangen.
Ja, ja gut, das ist natürlich nur Spekulation jetzt, aber wie gesagt, es wird uns halt auch nicht erzählt, wieso, weshalb, warum. Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Also irgendwie verschwinden immer die Crews dieser Schiffe und beim letzten Mal bei der Pax haben wir das noch irgendwie so halb erklärt bekommen und hier ist die einfach weg und es wird einfach nur gesagt, die werden abgeschlachtet worden. Ja, und daraufhin ist die KI so ein bisschen durchgedreht, genau wie bei der Pax auch. Und ja, anfangs hat man sich hier irgendwo auch dann nur drauf konzentriert, mit der Balance of Judgment Piraten, Schmuggler und so zu jagen. Und ja, irgendwie hat man dann aber die Restorianer selbst gegründet. Also das ist tatsächlich auf dem Mist dieses Schiffs gewachsen. Wie das hinbekommen hat, ist dann wieder eine andere Frage. Aber ja, auf jeden Fall interessante Story.
Also ja, es ist halt auch wieder der Punkt so, dass und das ist irgendwie auch so das Verrückte. Ein Raumschiff, das durchs All fliegt, möchte die Raumfahrt auslöschen. Das habe ich schon in der Folge, wo wir es erfahren haben, und ich wusste ja, während die Restorianer gegründet haben, an der Stelle habe ich schon gedacht so, ja, macht Sinn.
Ja, oder auch nicht.
In einem ja, geistig gestörten Hirn macht das extrem Sinn.
Ja, genau. Naja, gut, wie gesagt, wir haben eben schon gesagt, dieser Plan, dieses kleine Schiff wie die Andromeda auszusehen lassen, das gelingt nicht so richtig.
Genau. Und das mit der, dass die Restorianer gegründet wurden von der Balance, das sagt die Balance Dylan ja über den Bildschirm tatsächlich sogar selbst. Also es ist nicht Gabriel, der ihm das erzählt, sondern die Balance meldet sich ja. Und ja, versucht ja Dylan auch so ein bisschen auf ihre Seite zu ziehen, aber das funktioniert nicht.
Ich hätte mir vielleicht sogar noch eine Diskussion erwartet, dass Dylan sagt, ja okay, er muss mal drüber nachdenken, aber Gott sei Dank ist er hier einmal so helle und sagt, nee, diesen Terrorismus dort, den können wir nicht unterstützen und naja, immerhin.
Es ist ja auch Dylan.
Ja, genau.
Ich habe jetzt bewusst einen anderen Namen weggelassen.
Ja. Reden wir nicht drüber. Ja.
Genau. Genau. Ja, aber dann wird die Andromeda ja auch getroffen, wenn sie angegriffen wird. Ja, und das Problem ist, also Poke und Chaco, die ja dieses den Spulenvergrößerer haben, werden halt auch angegriffen und dann wird Dylan halt auch so stutzig, weil er sagt, niemand wusste das. Niemand. Kein Mensch außer ihm wusste. Und den beiden halt, oder zumindest Poke, von dem Plan, außer der Andromeda. Das sagt er nicht, aber das ist halt die Antwort.
Ach, ich musste gerade mein Mikrofon kurz muten, da ich einen Lachanfall bekommen hatte. Das schneide ich nachher raus.
Okay. Ja,
ich habe gerade gegähnt und dann ist mein Gehör kurzzeitig so ein bisschen abgesunken. Und als du Spurvergrößerer gesagt hast oder was auch immer du gesagt hast, habe ich irgendwie verstanden, Schwulvergrößerer, weißt du?
Und, nee, ja, ich sagte Spulenvergrößerer.
Ja, und ich habe Schwulenvergrößerer verstanden und
ja. Ja, nee, das ist was anderes.
Ja. Ja, mach weiter.
Genau, und dann im Korridor sehen wir Romy und Gabriel, die sich unterhalten. Und er versucht sie halt nochmal davon zu überzeugen, dass es ihm leid tut und dass er das alles nicht wollte. Und dann kommt Dylan und sagt, dass Gabriel von ihr weggehen soll. Und dann schießt er halt auch auf sie, weil er halt feststellt, dass Gabriel irgendwas mit ihr gemacht hat und dass sie quasi verseucht wurde von ihm. Und daraufhin lässt er halt durch einen Befehl die Andromeda die KI abschalten und bringt halt, wie wir dann gleich sehen werden, den Avatar auf die Eureka Maru, damit sie halt keinen Schaden mehr an richten kann. Harper stellt auch fest, ja, endlich hat er sie mal im Bett. Yay. Ich hoffe, es war nicht wirklich sein Bett. In Harpers Bett möchte ich nicht liegen. Ich erinnere mich an die Krankheit, die er am Anfang auf der Maru hatte. Und ja, genau. Ja, aber Romy meint, dass sie halt zurückgehen muss, weil ja, er will halt sie und sie ist eine Bedrohung und ja.
Ja, genau. Ja, also man trägt eben, wie du schon sagtest, Romy jetzt an Bord der Maru, aber man kann sie irgendwie relativ schnell auch wieder reaktivieren.
Ja, aber das liegt, glaube ich, tatsächlich halt daran, dass sie, sie haben ja auch die KI auf dem Schiff abgeschaltet und Dylan will sie ja auch nicht zerstören und auf der Maru kann sie halt nicht das anrichten, was sie halt auf der Andromeda anrichten könnte.
Also Dylan schießt ja mit der Kampflanze auf sie. Kann man die in der Intensität irgendwie auch einstellen, wie so ein Phaser zwischen Betäuben und Töten? Denn später gibt es ja eine ähnliche Szene und da hat das einen anderen Effekt.
Sagen wir einfach ja, weil ich weiß es nicht. Das ist das Einzige, was Sinn hat. Ich glaube, die haben ja auch schon mal auf jemanden geschossen. Und haben die nicht sogar in der Folge mit dem Attentat irgendwie darüber gesprochen, wie die Lanze eingestellt war?
Ja, das kann sein. Ich erinnere mich nicht mehr genau dran, leider. Ja. Genau. Aber ja, man tut ja jetzt einen tollkühnen Plan entwickeln.
Ja, Gabriel und Romy sollen ja zurück auf die Andromeda gehen. Und Hunt meint im Cargo-Pod. Der meint von der Maru, oder? Mhm. Da war ich mir nicht sicher.
Naja, ja, ja, genau.
Da sind halt so, da sollen sie mal nachgucken und da sind so ein paar Bomben drin.
Ja, genau, so Raketen irgendwie, die offenbar schon sehr, sehr lange dort liegen und die offenbar auch schon rosten, laut Baker. Genau. Man hat jetzt eben nochmal das, was ich eben erwähnte. Man benutzt jetzt die Maru als Ablenkungsmanöver oder beziehungsweise man benutzt die Andromeda als Ablenkungsmanöver, um mit der Maru sich diesem feindlichen Schiff der Balance of Judgment heimlich und unerkannt nähern zu können. Und dann will man eben hinten diese Raketen, diese Bomben rauswerfen und das Schiff fliegt dann quasi da rein und soll zerstört werden.
Genau, die schießen die Bomben nicht ab, sondern er schießt quasi selbst die Bomben ab, in die man reinfliegt, also die Balance.
Ja, genau. Ja, so schafft man das dann auch, das Schiff komplett zu zerstören. Sehr, sehr schnell ging das meiner Meinung nach, also mit diesen paar Raketen. Mhm. Und ja.
Es waren 30, aber trotzdem.
Ja, genau. Also vorher, also die scheinen schlagkräftiger zu sein, diese rostigen Dinger, als das, was die Andromeda teilweise abschießt.
Was ich ja wieder interessant finde, und irgend so was hatten wir schon in einer anderen Folge, die schleichen sich ja an.
Mhm, genau.
Und Baker flüstert mit Trance. Und sie sagt auch zu Trance, sie soll nicht so laut sein, weil sie nicht hören soll. Und dann denke ich mir, okay, es macht ja vielleicht noch Sinn, dass man mit hören soll halt auch meinen, wir müssen langsam fliegen, damit man keine Sensorenmeldung hat und so. Verstehe ich alles. Auch, dass man das hören nennt. Aber wenn ich lauter in der Maru rede, hört das doch nicht die Balance of ich wollte schon wieder Justice sagen. Hört das die Balance doch nicht. Also,
ah, ich glaube, das soll
hat
so
beim
eine
letzten
Art,
Mal schon keinen Sinn gehabt.
Ja, das soll so eine U-Boot-Anspielung sein. Also ja, dann soll man natürlich leise sein, damit das so nah das nicht wahrnehmen kann. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es tatsächlich eine Technik, mit der die Balance of Judgment das irgendwo aufnehmen oder erkennen könnte, weil man deaktiviert die Triebwerke und ich weiß nicht, ob man das irgendwo erkennen könnte, wenn gesprochen wird. Ja, schwierig, aber okay. Naja.
Also ja, ich habe halt auch an U-Boot-Technik gedacht, aber ich bin da nicht so drin und habe dann halt auch so gedacht, so, aber würden die das auf dem U-Boot hören, wenn
ja,
die nicht sprechen? Ich habe halt keine Ahnung davon.
Trance war kurz vorher so laut gewesen schon. Also, wenn das erkannt worden wäre, dann hätte man es auch erkannt schon.
Okay, also ja, gut. Aber sagen wir es mal so, in den ersten Folgen hatten ja auch die Anzeigen so einen U-Boot-Look. Da wird es dann ja auch in die Richtung wieder passen. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, man schafft es auf, man schafft es, die Balance zu vernichten. Und Gabriel merkt dann halt auch, dass er stirbt. Und Romy meint, ja, und du lebst noch. Du bist frei. Und ja, die beiden freuen sich und denken darüber nach, wegzugehen.
Hm, Genau. Also es wird hier ganz klar angesprochen, dass Rami offenbar mit ihm das Schiff dauerhaft verlassen möchte. Und es wird auch noch gesagt, ja, wir könnten ja Harper fragen, dass der uns vielleicht noch bessere Akkus irgendwo einbaut oder dass wir uns woanders aufladen können und dass wir auch ein bisschen unerkannt durch die Welt streifen könnten und solche Sachen alles.
Irgendwie auch ein bisschen.
Ja, schon. Und schön. Ja, wenn das Ganze dann am Ende ein Happy End hätte, denn das hat es ja leider nicht. Ja.
Also Romy spricht dann ja auch mit Dylan und der ist nicht so begeistert, weil ja, er spricht halt an, er hat dich betrogen, er hat dich infiziert und mit dem Virus überschrieben, er wollte dich umbringen, er wollte die Crew umbringen und das Schiff zerstören. Warum willst du denn noch mit ihm weggehen? Und sie macht halt ganz klar, das hat nicht er gemacht, das hat die Balance gemacht. Und er ist halt eine Person und ja, im Prinzip scheint Dylan auch zuzustimmen. Wir sehen es da nicht, aber wir sehen auf der Maru später, ja, wie sich Baker und Dylan unterhalten und Gabriel dazu kommt, wo es dann halt auch so, ja, darum geht, dass sie jetzt das Schiff auch verlassen können. Aber dann kommt ja Romy rein und sieht nicht unbedingt glücklich aus.
Ja, genau. Also sie hat jetzt offenbar irgendwelche Protokolle auch untersucht und festgestellt, dass es da offenbar irgendeine Art Transfer gab, als das Schiff zerstört wurde. Und zwar Richtung Gabriel. Und zwar die komplette Persönlichkeit der Balance of Judgment soll auf ihn übertragen worden sein. Das heißt, er ist jetzt quasi diese bösartige KI. Und ja, das gibt der auch zu und Romy zieht ihre Kampflanze und tötet Gabriel.
Was das Ganze umso tragischer macht, ist ja, also erstmal ist es ja so, dass sie einfach denkt, er arbeitet noch mit der Balance zusammen und denkt, diese Daten wären irgendwelche Ziele. Dass das die Persönlichkeitsprotokolle sind, sagt er ihr ja. Aber im Prinzip scheint es ja so zu sein, dass die sind in ihm, er ist immer noch Gabriel, aber in ihm ist halt diese Daten drin. Und aber irgendwann werden die halt ihn quasi überschreiben. Und das heißt, dass sie ja tatsächlich, es wäre ja so viel einfacher auch für sie gewesen, wenn das in dem Moment schon die Balance gewesen wäre. Und sie hätte einfach die Balance getötet, weil er schon tot wäre. Aber sie musste ja tatsächlich Gabriel töten, um zu verhindern, dass die Balance zurückkommt. Und ja, es ist natürlich tragisch, um auf den Titel zurückzukommen, ihre Liebe stand unter keinem guten Stern.
Nee, leider nicht. Also ihr ist dort offenbar auch kein Erfolg vergönnt. Und Dylan sollte, falls man in Zukunft noch mal auf irgendwelche alten Commonwealth-Schiffe trifft, doch mal ein bisschen vorsichtiger sein, was die KIs
ja
angeht.
Ja. Ja,
ja. Ja, aber es gibt dann nachher noch eine schöne Szene, und zwar zwischen Dylan und Romy in diesem Wartungsbereich. Und ja, sie bittet ihn darum, dass Harper sie demontiert und aus der Luftschleuse werfen soll, da sie irgendwie auch mit den Gefühlen nicht klarkommt. Und Dylan tröstet sie aber. Und das ist auch, finde ich, eine ganz schöne Szene. Mhm. Und dass dieser Schmerz eben nur zeigen würde, dass sie tatsächlich am Leben ist. Und da gibt es noch so eine Umarmung und so ein bisschen Knuddeln und Drücken. Und ja, das ist eigentlich eine schöne Szene.
Ja, vor allen Dingen ist es ja noch ein bisschen mehr drin. Es ist ja nicht nur, dass sie ihn umbringen musste und dass sie darunter leidet, sondern sie hat ja auch Angst. Sie hat Angst, sie sagt, ich bin ein Kriegsschiff und Kriegsschiffe sind nur dazu da, um zu töten. Das ist ja was, was wir im Laufe der Folge nicht zum ersten Mal gehabt haben. Und sie sagt, wir haben keine Herzen, wir haben keine Empathie, wir sind Killer, wir sind Kampfhunde und sie hat Angst, das sagt sie dann auch deutlich. Und sie spricht halt auch die Balance of Judgment an, dass die verrückt geworden ist, dass die Pax Magellanic verrückt geworden ist. Und sie will halt nicht, dass ihr das auch passiert. Und dann sagt halt Dylan ganz deutlich, ja, aber die Schiffe hatten alle keine Crew. Und ja, wobei er genau genommen etwas sagt, was mich nämlich in der Folge auch so verwirrt hat, so ein bisschen, weil er sagt halt nicht, die Balance hat ihre Crew verloren. Also im Prinzip sagt er das bei der Pax deutlicher. Sie sagt ja nur, die hatte keinen Captain, die hatte keine Crew, was ja so erstmal nicht gestimmt hat. Also irgendwann ja, aber ja. Aber er meint halt auch, er ist ihr Herz. Und ich finde genau. Das halt schön. Ich finde halt auch so wirklich, dass sie halt ganz deutlich zeigt, diese Angst, weil ich an ihrer Stelle hätte auch Angst. Sie ist ein Kriegsschiff und ihr wurden Gefühle gegeben. Und das ist ja auch das Zitat am Anfang, warum man das macht. Auf der einen Seite ist es ja was Gutes, aber auf der anderen Seite auch furchtbar gefährlich, wie wir jetzt schon zweimal gesehen haben.
Mhm, genau. Ja, es gibt auch noch einen sehr, sehr schönen Ausdruck hier von Dylan, der sagt nämlich hier, die Balance of Judgment hat ihr Ziel aus den Augen verloren und die Pax, die verloren eben ihren Captain und dann auch diese Frage, Romy, weißt du, wieso diese Schiffe überhaupt einen Commander haben, nämlich ich bin dein Herz. Es gibt ein alternatives Ende hier und zwar wurde in einem ursprünglichen Plot mal geplant, dass Romy tatsächlich mit Gabriel das Schiff verlässt und Harper anschließend einen neuen Avatar baut, aber das wurde Gott sei Dank verworfen.
Genau. Eine weitere Sache, die ursprünglich geplant war, war, dass Romy am Anfang Gabriel gar nicht erzählt, dass sie nur ein Avatar ist, sondern dass erst dann rauskommt mit der Tatsache zusammen, dass er der Avatar der Balance ist. Und die hieß übrigens zu dem Zeitpunkt auch noch nicht Balance of Judgment, sondern The Long March.
Mm, ja, interessant. Naja. Lexa Doig und Michael Shanks sind ja übrigens verheiratet. Die haben sich hier kennengelernt und wurden ein Paar daraufhin.
Ja, das ist, er war ja, das ist so eine Sache. Er war ja ursprünglich mit Waitiare Bandera, ich kann ihren Namen nicht aussprechen, es tut mir ganz furchtbar leid, zusammen, die bei Stargate Charée, die Frau von Daniel Jackson gespielt hat. Die beiden haben sich halt am Set kennengelernt und dann hat er halt Lexia Doig am Set von Andromeda mitgespielt. Und ja, dann hat es halt da gezoomt und sie haben dann später geheiratet. Und sie hat ja dann später auch noch in der 9. und 10. Staffel eine Nebenrolle bei Stargate gehabt.
Ah ja, okay, das weiß ich jetzt nicht, aber okay.
Da hat sie dann die Ärztin gespielt.
Ach ja, okay. Nun gut, ja, hau mal ein Fazit raus.
Ja, also ich muss erstmal sagen, ich konnte mich ja an die Folge erinnern und ich wusste, ich mochte die Folge. Ich wusste nicht mehr, lag's auch an Michael Shanks, den ich halt ganz gut fand früher. Und ich habe halt während des Guckens dann so gedacht, so vor allen Dingen beim ersten Mal, ja toll. Und die ganze Zeit ist da Dylan. Und sie liebt Dylan. Dann kommt dieser Android aufs Schiff und sie ist mit einmal so, oh, Gabriel. Und ich habe gedacht, naja, das ist ja jetzt mal echt interessant. Das fand ich nicht so positiv. Aber während ich die Folge geguckt habe, habe ich halt diesbezüglich so gedacht, naja gut, aber es ist auch ein Unterschied. Weil zum einen, im Gegensatz zu Dylan, ist Gabriel ja von ihrer Art. Da macht ja Tier in der Folge auch noch so abfällige Bemerkungen von wegen so, ja, wollt ihr denn Kinder kriegen? Weil eigentlich zählt ja nur die Fortpflanzung und so. Und aber ich denke mir halt so, naja, er ist eine Chance. Und er ist halt, ich kann mir auch vorstellen, dass sie ihn mochte. Klar ist es immer schwierig, und das ist ja bei Serien immer so, dass so Liebe dann so schnell in einer Folge sich aufbaut, wenn das halt nur so eine Sache ist, die in einer Folge ist. Es ist so, und das zu bemängeln, ist glaube ich, immer so eine Sache, weil es halt irgendwie zu oft vorkommt. Und ich habe mir halt, während ich das geguckt habe, so gedacht, so, naja, eigentlich passt es ja. Weil das gar nicht so blödsinnig ist und nicht ihre Liebe vergessen wird, die sie zu Dylan hat, was ich so am Anfang dachte, sondern weil es ja irgendwie auch passt. Und in der Szene, wo sie sich mit ihren beiden anderen, mir fällt das Wort nicht ein, also wenn sie sich halt mit der Romy auf dem Bildschirm und mit der Holo-Romy unterhält, dann sind ja die beiden anderen Romys absolut gegen Gabriel und können ihre Gefühle nicht verstehen. Und dann denke ich mir so, naja gut, sie wurde ja dann später von Harper gebaut und eigentlich haben wir ja auch sehr oft, natürlich haben wir auch sie gesehen, die Dylan angeguckt und angehimmelt hat, aber bevor es sie überhaupt gab, haben wir halt diese anderen Verkörperungen der KI gesehen. Und ich denke mir halt so, naja gut, aber sie sind sich ähnlich, sie speisen sich aus demselben Kern, aber sie sind ja scheinbar doch unterschiedlich genug, dass nur der Avatar den anderen Avatar mag. Warum ist es nicht einfach so, dass dieses Verschossene auf Dylan tatsächlich mehr Teil der Kern-KI ist und der Schiffsavatar diese extremen Gefühle, also vielleicht auch Gefühle hat für den, aber halt nicht diese extremen Sachen und es deswegen irgendwie normal ist, dass der Avatar Gefühle entwickeln kann. Und das hört sich, die Frage könnte sich jetzt stellen, warum erzähle ich das so lang und breit in meinem Fazit? Weil ich das ursprünglich als negativ betrachtet habe und es jetzt für mich aber noch viel mehr klarer macht, diesen Unterschied zwischen den drei KIs. Und das ist halt so ein Punkt, den ich halt positiv finde, dass wir so ein bisschen mehr und deutlicher gesehen haben, dass die sich unterscheiden. Das Ende hat mir extrem gut gefallen, die Szene mit Dylan und Romy, wo es halt auch darum ging, dass sie sagt so, nee, sie hat Angst davor. Finde ich gut, finde ich nachvollziehbar. Wir haben noch mal so ein bisschen mehr darüber erfahren, dass die KIs halt wirklich Gefühle haben und fühlende Wesen sind. Das haben wir ja vorher schon gehört, wie ihre Rechte früher waren. Und wir haben jetzt endlich mal die Restorianer gesehen. Und ich mochte die Folge. Also am Anfang war es so, aber das ist für mich auf jeden Fall eine wirklich gute Folge. Ja, und eine Sache zu Tier muss ich noch mal hinten reinreichen. Wie gesagt, hier regt sich ja auf von wegen so, ja, DNA. Es geht darum, sich weiter zu, also seine DNS weiterzugeben und sich fortzupflanzen. Und nachdem er sich erst darüber aufgeregt hat in einer Folge, dass Romy sich ihresgleichen suchen soll, passt ihm das ja jetzt auch nicht. Und er ist ja, wie ich finde, auch im Gegensatz zu anderen Nietzscheanern, die ich da gesehen habe, diesbezüglich irgendwie so extrem krug. Und ich denke mir halt so, vielleicht liegt das ja aber auch einfach daran, dass er, seine Eltern sind gestorben, da war er noch ein Kind. Und wenn er mit, er ist ja auch nicht bei anderen Nietzscheanern aufgewachsen, weil ja sein ganzer Stamm weg war. Und ich denke mir halt einfach, um jetzt, wie gesagt, eine Lanze für Tier zu brechen, vielleicht wäre Tier nicht so, wenn er, während er aufgewachsen ist, mehr darüber mitbekommen hätte, wie Nietzscheaner tatsächlich letztlich sind, weil er hat ja im Prinzip so das Handbuch der Nietzscheaner bekommen. Wir finden das und das gut. Aber wie es dann letztlich umgesetzt wird, nicht. Vielleicht kann er gar nicht so viel dafür. Ich weiß nicht. Das habe ich in der Folge gedacht und wollte ich einfach mal rausschieben. Und nachdem ich jetzt mal wieder so extrem viel geredet habe, wie ist denn dein Fazit, Kai?
Also ich fand es auch sehr schön, dass man hier die KIs mal ein bisschen in den Vordergrund gerückt hat. Ja, also natürlich wurde uns jetzt zum zweiten Mal innerhalb von kurzer Zeit eine ähnliche Story erzählt wie in der Pax Magellanic-Folge. Und das finde ich einerseits ein bisschen schade, denn hätte man die weggelassen oder halt zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt, dann hätte diese Folge hier so ein kleines bisschen mehr, ja, ich sag mal, Aussagekraft gehabt. Aber insgesamt, Lexa Doig hat das eigentlich ganz nett auch gespielt hier. Und es wurde uns sehr, sehr schön gezeigt. Auch die Dynamik zwischen den beiden und auch das Hin- und Hergerissene. Das war zwar von jetzt auf gleich so mit dem Fingerschnips diese Verliebtheit da. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr ausarbeiten können. Aber insgesamt hat mir das auch gut gefallen. Und deswegen ist das für mich eine gute Folge auch gewesen.
Ha, sind wir uns ja einig.
Genau. Ja, also kann man wirklich ganz gut gucken und nach den ganzen Reinfällen in der letzten Zeit auf jeden Fall mal wieder eine willkommene Abwechslung gewesen zu dem ganzen Schwachsinn, den wir zuletzt mal gesehen haben. Also ich denke, Andromeda hat immer noch weiter Luft nach oben, auch was so diese Ausarbeitung der Stories angeht. Also da sind durchaus auch noch Verbesserungspotenzial da, aber gut, das wird vielleicht noch besser werden.
Ja, es wird sich ja im Laufe der zweiten Staffel dann ja auch ändern, weil ja dann der Sender lieber abgeschlossenere Folgen als Folgen, die aufbauen auf diesem Story-Arc, haben wollte und wir ja damit dann auch denjenigen verlieren, der das alles ja vorangetrieben hat. Und ich bin, glaube ich, noch gar nicht bei den Folgen angelangt. Und von daher, ich bin mal gespannt.
Okay, ja. Seien wir gespannt. Weißt du, was wir in 2 Wochen uns anschauen?
Dann sehen wir uns die Odyssee an und ich freue mich. Die Folge bringt uns, wenn ich ein bisschen spoilern darf, den Abyss und ein, ja, ziemlich interessantes Geburtstagsgeschenk für Dylan. Es gibt wieder Milch. Und ja, der Slipstream spielt verrückt.
Okay. Ja, ich bin sehr gespannt, um was es geht. Ich habe die Folge noch nicht gesehen. Das werde ich in den nächsten Tagen mal nachholen. Und genau, dann sprechen wir uns, beziehungsweise wir hören uns an alle Leute dort draußen in 2 Wochen wieder am 1. Und somit an der Stelle hier vielen Dank auch dir, Ivy, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke auch dir und fürs Zuhören. Tschüss.